Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen, dem Wahlpodcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Heute schauen wir einmal über Sachsen-Anhalts Landesgrenzen hinaus, denn oft hilft ja auch der Blick von draußen. Zu Gast ist heute Thomas Vorreier. Er kennt Sachsen-Anhalt bestens, denn er hat jahrelang als Politikredakteur für den MDR und auch für Tagesschau über Sachsen-Anhalt berichtet. Danke, dass du hier bist, Thomas.
Hallo Jan, ich freue mich.
Heute berichtest du für die Märkische Allgemeine aus Potsdam über Landespolitik in Brandenburg. Und das ist ja ein Bundesland, in dem es so ähnliche Herausforderungen gibt. Strukturwandel gibt es da, den demografischen Wandel, auch sozusagen mit starken Effekten wie in Sachsen-Anhalt. Es gibt eine starke AfD in Brandenburg, BSW als politischen Faktor und schwierige Regierungsbildungen gab es da auch in den letzten Jahren. Darüber wollen wir heute reden. Was kann Sachsen-Anhalt von Brandenburg lernen und was bedeutet all das, über was wir jetzt reden, für die Landtagswahl eigentlich hier, die ja in ungefähr 4,5 Wochen stattfindet? Hallo Thomas, schön, dass du da bist und wir steigen mal ein ins Gespräch.
Sehr gerne.
Thomas, du hast Anfang dieses Jahres einen längeren Text geschrieben, da ging es hier um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, da ging es, Zitat, um das Schicksalsjahr für Ostdeutschland. Warum Schicksalsjahr? Was waren da deine Gedanken dabei?
Ja, Schicksalswahljahr. Wir haben ja zwei oder eigentlich drei Landtagswahlen, wenn man Berlin noch mit reinrechnet, also Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Und so der Grundgedanke oder die Grundbeobachtung von mir ist, dass man einerseits, ich meine, das ist natürlich bekannt, dass einerseits sozusagen die AfD erstmals die Chance hat, oder eine realistische Chance, jetzt nicht eine hundertprozentige, aber auch vielleicht nicht 50-50, aber auf jeden Fall eine Chance hat, tatsächlich eine Regierung zu stellen. In Mecklenburg-Vorpommern sah es ein bisschen auch mal so aus, in Sachsen-Anhalt heute klarer als in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist das eine und zum anderen, dass man gleichzeitig aber auch sieht in den anderen ostdeutschen Ländern, also in Thüringen, in Brandenburg, wo wir damals noch zu dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben hatte, eine stark angezählte SPD-BSW-Regierung hatten, aber auch in Sachsen, dass sozusagen dieses letzte Modell, was gegen die AfD aufgebaut worden ist, nämlich diese Mischmasch-Koalition mit dem BSW oder halt auch eine Tolerierung oder so wechselnde Mehrheiten, wie man das im Prinzip in Sachsen und ein bisschen weniger stark ausgeprägt in Thüringen hat, dass das stark in Frage steht, dass sozusagen auch nicht zum Jahreswechsel und das würde ich auch bis heute sagen, nicht klar war, wie stabil das eigentlich ist. Ich würde sagen, es ist eher instabil und dass das ganz stark von den Wahlergebnissen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern abhängen wird, wie sich das dann weiterentwickelt. Also in Sachsen-Anhalt haben wir ja dieses als erstes Land eine Kenia-Koalition gehabt. Das war ja schon ein Experiment. Ja. Ne? Also CDU mit Grünen und SPD in einer Regierung, das hatte man in Sachsen auch. Das hat offensichtlich nicht funktioniert, also ist es zumindest vom Wähler nicht so goitiert worden, dass die wiedergewählt worden sind. Dann hatte man eben diese neuen Konstellationen. Und in Sachsen-Anhalt stehen wir jetzt vor der Frage, springen wir eigentlich nochmal auf diesen Weg auf, den Sachsen und Thüringen schon gegangen sind und Brandenburg, oder springen wir direkt gleich einen Schritt weiter zu einer möglichen AfD-Regierung? Und deshalb Schicksalswahl,
ja. Ja, interessant. Du hast dir auch den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt schon jetzt angeguckt, in den letzten Tagen, Wochen, auch jetzt ganz aktuell. Spitzenkandidat der CDU ist Sven Schulze. Von der AfD ist es Ulrich Siegmund. Was sind deine Eindrücke?
Ja, ich konnte mit beiden sprechen für Artikel. Ich konnte beide ein bisschen auch begleiten. Ist ein bisschen länger her, aber ich war jetzt gerade auch zum Beispiel erst letzte Woche in Ragun-Jesnitz bei Hannes Loth, dem bis heute immer noch einzigen AfD-Bürgermeister. Ja, ihr habt geleitet den bei der Mitteldeutschen Zeitung auch sehr eng und gut. Was mir auffällt, ist, dass, also wir haben zwei relativ junge Kandidaten. Schulze und Siegmund. Siegmund ist wie ich 36, Schulze ist, glaube ich,
46.
46, genau. Ich hatte jetzt 45 gesagt, umso besser. Und was man so merkt, ist, dass, also Schulze tritt ja als Ministerpräsident an, aber bislang kann er diesen Amtsbonus noch gar nicht so ausspielen. Mhm. Also, oder er ist gar nicht in diesen Amtsbonus gekommen. Also sein ganzer Wahlkampf ist eigentlich eher so ein Ich-stelle-mich-vor-Wahlkampf. Manchmal sage ich so ein bisschen spitz, ich bin ein toller Hecht-Wahlkampf, weil er eigentlich ganz oft den Leuten erzählt, wie er sich im Leben bewiesen hat, wie er durch die Schule gekommen ist, wie er als Ingenieur angefangen hat. Beide erzählen ja auch, dass sie eigentlich keine klassischen Politiker sind, was ich ehrlich gesagt abstreiten würde. Ich glaube, Ulrich Siegmund sitzt, seitdem er 26 ist im Landtag oder 25. Schulz ist eigentlich einen klassischen Parteiweg gegangen. Viele Politiker waren zwischendurch auch mal in der freien Wirtschaft, also ist jetzt nicht so, wie sagt man immer, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das ist ja bei vielen Leuten jetzt tatsächlich nicht in dieser Stärke so ausgeprägt. Und von daher ist es relativ gleich, wie die beiden gegeneinander antreten. Das ist so eigentlich so erstmal meine Grundbeobachtung. Und vielleicht, was Siegmund so nochmal anders macht, auch im Vergleich zu Brandenburg oder so, das kommt vielleicht nochmal später.
Mhm. Ja. Siegmund ist ja sogar vor seiner Zeit in der AfD, in der CDU gewesen.
Ja, aber ganz kurz. Also das ist ja, ich habe neulich mal, ich glaube im Spiegel war das, da ging es um dieses Foto zwischen Guido Heuer und Ulrich Siegmund. Und da hat jemand, ich hoffe, ich tue der Autorin nicht unrecht, und das war in ihrem Artikel und nicht woanders, wurde geschrieben, ja, ist ja auch kein Wunder, die waren ja auch beide mal in der Jungen Union. Also,
nee, ich meine jetzt nur zu dem Fakt, dass der, weil du sagst, keine typischen Politiker, also da sieht man ja sozusagen, dass da schon vorher der Gedanke da war, irgendwie sich in die Politik
zu bewegen. Ja, und Ulrich Siegmund zum Beispiel kommt aus einem total politischen Haushalt, also wie wir auch durch die Vetternwirtschaftsvorwurf-Recherchen ja wissen, ist ja auch sein Vater Bundestagskandidat gewesen. Ich glaube, der Bruder sitzt im Stadtrat mit in Tangermünde. Also das ist jetzt nicht so, dass da jemand mal plötzlich eingefallen ist, dass er gerne in den Landtag möchte. Ja.
Du hast während deiner Zeit beim MDR vor 5 Jahren die Landtagswahlen hier sehr eng begleitet, bist jetzt mittlerweile in Brandenburg. Hat sich dein Blick auf die Landespolitik in Sachsen-Anhalt verändert?
Ja, der größte Unterschied ist immer, wie ich sage, also sozusagen für mich war es ungewohnt, auf eine selbstbewusste Sozialdemokratie zu treffen in Brandenburg. In Brandenburg regiert die SPD seit 1990 und dass man das sozusagen in dieser Kontinuität hat, das gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, nur in Bremen noch mit der SPD und dann mit der CSU in Bayern. Also es ist eine absolute Ausnahme. In Sachsen-Anhalt haben wir ja auch Regierungswechsel gehabt. Von daher ist es eine ganz andere Konstellation. Ich finde auch, dass die SPD in Brandenburg noch viel selbstbewusster auftritt als die CDU mittlerweile hier, die sich ja auch Sachsen-Anhalt-Partei nennt. Mhm. Und ansonsten haben die Länder schon ein bisschen eine unterschiedliche Entwicklung genommen, weil Brandenburg umgibt zum Teil halt Berlin, hat da diesen Speckgürtel, der wächst, Potsdam wächst. Es gibt die Tesla-Ansiedlung, die, ich glaube, 11.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, wird demnächst auf 14.000 perspektivisch erweitert. Also das sind Größenordnungen, die man in Sachsen-Anhalt einfach nicht hat.
Aber kurze Frage nochmal zur SPD. Also merkt man das auch bei denen im Auftritt, dass die andere...
Die sind sozusagen, das ist die Kernidentität, wir sind die Regierungspartei und die setzen sich auch stark mit der AfD auseinander. Die sind auch da sozusagen diejenigen, die da die Hauptkonfrontation im Landtag führen, was auch daran liegt, dass Grüne und Linke nicht mehr dort vertreten sind. Aber das ist sozusagen ein ganz anderes Selbstverständnis. Also die sind sozusagen mit der Staatskanzlei fest verwoben und verbandet. Davon kann man ja in Sachsen-Anhalt nur träumen. Ja. Also da kämpft die SPD ja mit der 5%. Hürde und hat auch wirklich große Probleme in der Fläche überhaupt sozusagen präsent zu sein.
Wenn man sich die beiden Bundesländer anguckt, die du beide jetzt kennst, die haben Probleme, da könnte man jetzt erstmal denken, das ist vielleicht ähnlich. Strukturwandel habe ich schon gesagt, demografischer Wandel, also relativ alte Bevölkerung. Andere Sachen sind beides Ostländer, die Leute sind nicht besonders reich, beziehungsweise in Brandenburg, sagst du mir vielleicht, ist es vielleicht doch eher so. Mich interessiert, was sind denn die Unterschiede zwischen diesen beiden Bundesländern, die du siehst, und was sind die Gemeinsamkeiten? Ich möchte dann darauf hinaus, wie vergleichbar das ist, sozusagen, was wir hier besprechen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Also der Unterschied ist, du sagst, beides sehr ältere Bevölkerung, das stimmt, aber Brandenburg wächst sozusagen. Brandenburg hat gerade in diesem Speckgürtel eine unglaublich sozusagen positive demografische Entwicklung. Das gilt für Sachsen-Anhalt nicht. Sachsen-Anhalt ist zusammen mit Thüringen das auch mit Abstand älteste Bundesland und war das auch schon, ich weiß nicht, ob das 1990 schon der Fall war, weil ja sozusagen die DDR oder sozusagen, die man ja mit auch gewissen Ballast schon sozusagen in diese ganze Entwicklung reingegangen ist. Aber auf jeden Fall ist Sachsen-Anhalt schon seit Jahren sozusagen mit das im Durchschnitt älteste Bundesland. Und vor allem haben wir in Brandenburg wirklich sehr unterschiedliche Regionen. Also wir haben eben diesen Speckgürtel, wir haben die Landeshauptstadt Potsdam auch mit so einer sehr eigenen Geschichte, sehr eng mit sozusagen Friedrich dem Großen und dem Preußentum und allem verbunden. Ja. Und dann hat man so sehr ländliche Regionen wie die Prignitz, die ja eben mit der Altmark verbunden sind. Und man hat vor allem auch noch so eine Art Zwischenregion, so zwischen diesem Speckgürtel und dem Ländlichen. Und das ist in Sachsen-Anhalt, haben wir eigentlich eher so diesen Konflikt zwischen Nord und Süd, den man irgendwie so ein bisschen identitär aufgeladen hat, der vielleicht auch so eher so die Identität dieses Bindestrich-Bundeslandes prägt, der aber ehrlich gesagt so in Strukturdaten, finde ich, nicht ganz so stark heraustritt, wie das in Brandenburg der Fall ist. Ja.
Da sagst du jetzt erstmal, die Demografie ist eigentlich in Brandenburg relativ gut?
Nee, sie ist sehr unterschiedlich. Also sozusagen, man hat wirklich, also sozusagen die Prignitz und auch sozusagen alles, was Richtung Oder geht, die haben in Uckermark zum Beispiel, die haben enorme demografische Probleme, die man hier auch sieht. Aber sozusagen, es gibt eben noch viel stärker Positivbeispiele, wenn man das so nennen möchte, die man hier vielleicht eher so an, ja, Halle, Magdeburg und dann auch so an der ICE-Strecke Berlin-Leipzig, ne? Also sozusagen Bitterfeld und Lutherstadt-Wittenberg und Dessau, die streiten sich ja alle sozusagen ein bisschen darum, wer der schönste Vorort von Leipzig ist oder von Berlin, ja.
Wirtschaftlich interessiert mich, was sind da die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Beide sind vom Kohleausstieg betroffen, jetzt in Zukunft. Was sind da die Unterschiede?
Beides, also sozusagen in Sachsen-Anhalt ist die Chemieindustrie sehr stark. Sachsen-Anhalt ist ein Niedriglohnland und das ist, diese Entwicklung ist durch die Chemieindustrie zumindest ein bisschen gedämpft worden, weil es ja einfach gut bezahlte Löhne gibt und das ist, glaube ich, jetzt auch ein Problem vor der Landtagswahl, dass die jetzt gerade enorm unter Druck sind. Haben wir in Brandenburg auch. Wir haben die PCK-Raffinerie in Schwedt, die, glaube ich, bundesweit jetzt durch ihre Gemengelage bekannt geworden ist.
Weil schreibst du auch sehr viel drüber.
Ist eins meiner Leib- und Magenthemen geworden, ja. Versorgt 90% von Berlin und Brandenburg mit Sprit und 20% von, oder sozusagen ganz Westpolen. Hängt aber sozusagen an einem Unternehmen, das eine Tochter von einem russischen Staatskonzern ist, das jetzt unter Treuhandverwaltung steht und das läuft einigermaßen. So, aber es ist halt seit 4 Jahren mit Unsicherheiten verbunden und ist nicht so, dass die Menschen da vor Ort wirklich das Gefühl haben, dass es vorwärts geht. Ich glaube, das kennt man hier auch. Wir haben den Kohleausstieg, aber wir haben, glaube ich, wirklich diesen Unterschied, dass es Tesla gibt, dass man diese Großansiedlung hat, die man hier ja in Sachsen-Anhalt mit Intel nicht geschafft hat, aber dann auch nochmal die Größenordnung. Also Intel sollte, glaube ich, 3000 Arbeitsplätze schaffen, gut bezahlte Arbeitsplätze, die aber wahrscheinlich auch nicht alle hier gelebt hätten, ne? Weil das waren ja dann entsprechend auch Spezialisten. Bei Tesla ist es auch nicht so, dass die Leute, die 11.000 Leute, die da jetzt arbeiten, dass die alle in Brandenburg leben. Ganz Gegenteil, die leben auch in Berlin, die leben auch in Polen. Die sind auch teilweise, sind das glaube ich auch nur befristete Stellen. Aber es ist trotzdem ein unglaublicher Boost, den einer auf dieses Land erfahren hat. Und dadurch ist auch das Wirtschaftswachstum in Brandenburg mal zeitweise, glaube ich, an die Spitze in Deutschland geschnellt. Nur durch diese eine Fabrik, das fehlt halt einfach.
Genau, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, in Brandenburg ist diese riesen Tesla-Fabrik entstanden. Die arbeitet auch, die sieht man auch von der Autobahn irgendwie so. Grob. In Intel gab es also hier einen Akteur, der angekündigt hat, er möchte groß bauen, dann hat es nicht geklappt am Ende. Nur gab es da bei Intel sicherlich sozusagen interne Gründe und das lag jetzt nicht alles an Sachsen-Anhalt. Aber verfolgen die beiden Bundesländer denn irgendwie unterschiedliche Ansätze in der Wirtschaft und macht Brandenburg möglicherweise irgendwie besser als Sachsen-Anhalt oder würdest du das anders einschätzen?
Also ich konnte ja diese Intel-Ansiedlung, das war ja auch die Zeit, die ich noch aktiv hier vor Ort begleiten konnte, für MDR und dann auch für die ARD. Ich finde, die haben damals hier vor Ort, also hier vor Ort heißt es in dem Fall Magdeburg, nicht Halle, aber auch in der Landesregierung, die haben wirklich all das versucht zu machen, was man in Brandenburg auch gemacht hat. Mhm. Die haben sich wahnsinnig um dieses Unternehmen gekümmert, haben versucht, da Beschleunigung hinzustellen, zu ermöglichen. Also sozusagen, ich würde sagen, es ist ja nicht an Sachsen-Anhalt und nicht an Magdeburg gescheitert. Es ist an den USA gescheitert, es ist an den wahrscheinlich überzogenen Strategie des damaligen Interchefs und halt eben auch an der dann eher abschirmenden, stärker sich auf die America-First-Politik von Trump. Daran ist es so ein bisschen gescheitert. Ich glaube, das Problem ist aber auch, dass sozusagen in Sachsen-Anhalt so überzogene Erwartungen damals geweckt worden sind. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob die Leute, die das gesagt haben, das so explizit selbst geglaubt haben, aber es war ja von der Mondlandung die Rede. Ne? Also nicht, es hat nicht der Ministerpräsident gesagt, ich glaube, es war Falco Grube, der das gesagt hat, also ein SPD-Abgeordneter. Es gab auch ähnliche Zitate aus der Regierung. Da sind halt wahnsinnige Erwartungen geweckt worden und das hat halt so ein bisschen an so Erfahrungen aus den 90ern angedockt, weil wir ja ganz viele Versprechungen in Ostdeutschland und das ist in Brandenburg, Tropical Island, ne, die ehemalige Zeppelin-Fabrik ist ein gutes Beispiel, wo es vielleicht nochmal gut gegangen ist, aber wir hatten in Sachsen-Anhalt den Flughafen Stendal, den Flughafen Kochstedt, also immer wieder große wirtschaftliche Erwartungen auf die Zukunft, die irgendwie geweckt worden sind, Investorenträume, die dann geplatzt sind. Und hier hat man den Staat, der ganz stark vorweggegangen ist. Ich weiß nicht, ob du damals auch bei der Pressekonferenz warst. Wir saßen da in der Staatskanzlei. Ein großer Film lief, laute Musik. Und dann wurde sozusagen die neue Zukunft von Sachsen-Anhalt wurde mit dieser einzigen Fabrik verkündet. Es waren riesige Erwartungen, die halt leider dann verpufft sind. Ja.
Das war mehr als eine Wirtschaftsansiedlung. Also so ist es zumindest dargestellt.
Das war der, ich will jetzt nicht Lenin oder so zitieren, aber es war sozusagen der große Sprung, oder Mao, aber es war jetzt sozusagen der große Sprung nach vorne, war das auf einmal ja, der da angekündigt worden ist. Und der ist nicht gekommen.
Aber wir sind jetzt auch schon bei dem Thema, zu dem ich hin wollte. Also in Brandenburg, da hat das gut funktioniert, dann hier in Sachsen-Anhalt letztlich nicht. Auch mit einer längeren Zeit, wo ja schon klar war, okay, Intel, denen geht es jetzt gerade nicht so gut, dann erstmal auf Eis legen und dann letztlich abgesagt. Schlägt sich das denn auch bei den Leuten in den Bundesländern aus deiner Sicht nieder? Also gibt es da Unterschiede in Optimismus, Vertrauen in das, was Politiker sagen, Zukunftsgefühl?
Ja, wenn man jetzt die Umfragewerte guckt, dann nur bedingt. Die AfD in Brandenburg steht auch bei 30%. Also da, wo sie in Sachsen-Anhalt lange Zeit bis Sommer letzten Jahres, bis Herbst letzten Jahres stand. Ja. Da ist ja erst kurz danach dann sozusagen umgeschwungen. Und das ist vor allen Dingen sozusagen, je stärker man nach Osten kommt und nach Süden in Brandenburg, desto blauer wird sozusagen. Also da ist, obwohl da auch dann quasi Tesla dann schon irgendwann in die Richtung kommt. Es ist, Land ist sozusagen da ein bisschen zweigespalten. Und klar sehen die Leute diese positive Entwicklung. Und es hat auch vor Ort, glaube ich, nachweisbare oder messbare Effekte. Sagt mir zumindest jemand, der sich da gerade mit wissenschaftlich auseinandersetzt. Das dürfte man demnächst mal lesen. Aber sozusagen die Gesamtstimmung hat sich dadurch nur so bedingt gedreht, weil natürlich viele andere Leute in anderen Branchen, in kleinen Handwerksbetrieben, die haben die gleichen Probleme, die sie hier in Sachsen-Anhalt auch haben.
Ja. Dann guckt man gleich auf die politische Landschaft und wie sie sich verändert hat in den beiden Bundesländern. Brandenburg war es ja so, 2024 war die letzte Landtagswahl.
Ja.
Da gab es ja so eine schwierige Lage, kann man glaube ich sagen, erst eine Koalition aus SPD und BSW, die es so noch nie gab.
Ja.
Und dann abgelöst 2026 schon von SPD, CDU. Kann Sachsen-Anhalt aus diesen zwei Jahren, wo es so schwierig war, dort irgendwie eine Mehrheit zu organisieren, die regieren kann, kann Sachsen-Anhalt da irgendwas draus lernen?
Ja, die Konstellation, die es da gegeben hat, die wird es ja wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt so nicht geben. Ich bin immer mal so ein bisschen überrascht. Also in Sachsen-Anhalt wird ja diese Diskussion, ich weiß gar nicht, ob das so sehr in Sachsen-Anhalt ist, aber sozusagen aus der Berliner Sicht heraus wird immer diese Diskussion geführt. Sollte die CDU mit der Linken oder mit der AfD, da muss sie ja mit der Linken zusammenarbeiten. Das geht ja gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss. Also wir leben ja genau diesen Fall, den leben wir ja gerade in zwei Bundesländern, in Thüringen und in Sachsen. Es funktioniert mehr schlecht als recht, so, aber die Welt ist nicht zusammengestürzt und die CDU ist nicht zusammengestürzt. Also ich sehe gar nicht, wo sozusagen diese Diskussion herkommt, dass die beiden jetzt unbedingt eine Koalition miteinander begründen müssen. Ich glaube, das würde beiden Parteien auch nicht helfen. Ich glaube sozusagen, wenn man in diese Situation kommt, dann ist das Modell, wie es in Thüringen und Sachsen gelebt wird, ist dann eben Vorreiter. Die Frage ist halt eher so, ob sich die Leute gerade in der CDU da dauerhaft alle drauf einlassen. In Brandenburg war es ein bisschen anders, weil sowohl bei der CDU als auch bei der SPD, also die hatten sozusagen genau die Hälfte der Sitze nach der Landtagswahl im Landtag. Und sowohl bei CDU als auch SPD gab es Leute, die gesagt haben an führender Stelle, nee, das ist keine kluge Idee, sozusagen sich dann auf eine, sehr ähnlich wie in Thüringen, de facto ist es eine Minderheitsregierung, obwohl sie sozusagen die Hälfte stellen, also weder Mehrheit noch Minderheit. Und dann hat sich irgendwann über zwei Jahre hinweg das BSW selbst zerlegt, auch ein bisschen unter Druck der SPD. Es sind Leute rausgegangen, die einfach auch mit dem Kurs des BSW, mit dem wir so von Wagenknecht und auch ihren Getreuen organisiert worden ist, die sozusagen ähnlich dem BSW in Sachsen-Anhalt sind, die damit nicht konform gegangen sind. Und dann sind ein paar von denen halt in die SPD übergetreten und plötzlich hatten halt CDU und SPD eine Mehrheit. Das wird halt in Sachsen-Anhalt nicht passieren. Davon sind wir weit entfernt.
Das BSW könnte ja, kommt ein bisschen darauf an, ob sie reinkommen oder nicht, in Sachsen-Anhalt hier auch eine Rolle spielen. Wie hast du denn das BSW in Brandenburg erlebt? Also vom Politikstil, was sind das für Leute? Was ist da so dein Gesamteindruck?
Ich finde, es ist eine sehr, ich würde eigentlich fast so, ideologisch ist, glaube ich, das falsche Wort, weil es gibt nicht so einen ganz Grundwertekonsens, außer dass man sozusagen die etablierte Politik ablehnt, sozusagen. Also es war, glaube ich, bei Sarah Wagenknecht, das habe ich auch begleiten können, dankenswerterweise sozusagen diese Parteigründung, habe auch mit ihr ein paar Mal dazu sprechen können und dann auch mit den unterschiedlichen Landeschefs und so. Es war immer schon so eine Äquidistanz. Also wir finden die AfD schlecht und das ist sozusagen gefährlich, was die machen. Und wir finden aber auch schlecht, was sozusagen die etablierten Parteien machen, CDU, SPD, Grüne, insbesondere die Grünen. Und das war immer so, aber so ein bisschen, die AfD finden wir schon schlechter. Und das hat sich jetzt so gewandelt. Also jetzt, wenn du dir heute auch die Reden anhörst und da nimmt sich Sachsen-Anhalt und das Brandenburger SPD, nehmen sie gar nicht. Im Prinzip ist es so, eigentlich fokussieren die sich jetzt noch viel stärker auf die CDU und auf die SPD und waren die ganze Zeit vor denen. Und die AfD ist eher so ein, ja, vielleicht so ein Rattenschwanz der Geschichte. Und gibt ja auch das Modell mit der Expertenregierung, was man da vorschlägt. Und dann bindet man sie irgendwie ein. Sozusagen das Misstrauen innerhalb des BSWs gegenüber den etablierten Strukturen ist aus meiner Sicht viel, viel größer als gegenüber der AfD. Da schiebt man eigentlich eher so vor, dass es so große Unterschiede gäbe, weil es angeblich wirtschaftsliberale Strömungen in der AfD gäbe, die aber eigentlich nur in Westdeutschland wirklich präsent sind, in Ostdeutschland ja nicht so. Und weil es sozusagen auf Bundesebene bei der AfD Unterstützung für die Kriegstreiberei, wie man das im BSW nennt, gibt, weil er sich mal zum 5% NATO-Ziel ausgesprochen hat. Aber auch das hat man ja in der ostdeutschen AfD nicht. Da ist man ja eher beim Kupala.
Du hast uns jetzt gerade schon geschildert, dass das BSW nicht ganz so stabil aufgetreten ist in Brandenburg, weil da auch Leute gewechselt sind und so. War das jetzt eine Spezialität Brandenburg oder ist das angelegt im Grunde im BSW? Es ist ja eine sehr junge Partei, die sich eventuell auch noch findet. Wagenknecht hat auch gesagt, dass wir uns da beteiligen in Sachsen, Thüringen ist ein Fehler gewesen.
Ja.
Muss man davon ausgehen, dass das BSW auch in Sachsen-Anhalt irgendwie ein instabiler Faktor sein könnte?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich sozusagen das für die Listenkandidaten, also wenn, dann würde ja eine Liste nur in den Landtag gewählt, nicht gut beurteilen kann. Aber ich glaube, diesen Häutungsprozess, wie man auch im BSW selber sagt, der hat da ja schon stattgefunden. Also wir hatten ja diesen Aufstand mehrerer Kreisverbände, einiger südlicher und östlicher Kreisverbände. Die sind ja dann aber, wenn ich es richtig sehe, auch rausgegangen, bevor man sozusagen auch sich für die Landtagswahl aufgestellt hat. Diese Trennung ist da schon erfolgt. Und das Grundkonstrukt von, warum das BSW am Anfang ja auch erfolgreich war und bei der Europawahl hier in Sachsen-Anhalt, muss man sich mal vorstellen, also die stehen jetzt bei 4% in Umfragen, 4-5%. Die hatten 15% bei der Europawahl vor 2 Jahren, dass dieses Versprechen war, dass man einerseits schon gegen alle anderen oder sozusagen gegen die etablierte Politik ist, aber gleichzeitig aber auch da konstruktiv drauf einwirken kann. Und von diesem zweiten Teil, von diesem konstruktiv, hat man sich verabschiedet, weil man halt selber meint, das verwässert den Markenkern. Und jetzt steht man eben da, wo man da steht. Deshalb glaube ich sozusagen, dass BSW, wenn es in Sachsen-Anhalt gewählt wird, so schätze ich auch das Spitzenpersonal ein, so wie ich das erlebt habe, das wird genau die Rolle einnehmen, die jetzt das BSW in Brandenburg, also das heutige BSW, einnimmt.
Mir geht es jetzt für Sachsen-Anhalt gar nicht so darum, wer sind da jetzt die Leute, die auf der Liste stehen, aber du kannst ja einen Trend abschätzen, weil du ja gesehen hast, wie stark das BSW in früheren Landtagswahlen war, auch in Brandenburg zum Beispiel, und wie da jetzt der Trend ist. Die standen ja bei der großen Umfrage, die DMZ auch unter anderem mit in Auftrag gegeben hat, bei 4% bloß noch. Das heißt, da würden die mit 4% gar nicht mehr in den Landtag reinkommen. Glaubst du, das BSW hat da den Zenit überschritten?
Ich würde sagen, den Zenit, dass es irgendwie so Richtung zweistellige Werte kommt, wo es mal war. Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen diese Folie oder diese war ja eine Projektionsfläche. Also man konnte sehr viele unterschiedliche Erwartungen konnte man in diese Partei hineinprojizieren und auch in die Person Wagenknecht. Und jetzt ist beides irgendwie weg. Die Partei ist sehr klar darin, was sie will. Und da ist man eben zusammengesagt. Und ich glaube aber auch sozusagen, wie das BSW an die Wahl herangeht, wie auch Sarah Wagenknecht an die Wahl herangeht, dass man sagt, wir machen diese Expertenregierung und wir binden die AfD mit ein und aber gleichzeitig machen einen Wahlkampf, der sagt, Merz muss weg. Also für mich ist immer die Subbotschaft, man verspricht den Leuten etwas, nämlich den größtmöglichen Knall in Berlin, und die Leute sind ja aber auch nicht dumm, die wissen ja eigentlich, also dafür nicht den Umweg gehen müssen, BSW zu wählen. Dann können sie auch direkt die AfD wählen. Also sozusagen, man muss gleichzeitig versuchen, die AfD möglichst schlecht zu machen. Dafür überschneiden sich dann doch die beiden Anliegen der Parteien aus meiner Sicht zu sehr. Also sozusagen, es ist zu verkopft. Und das BSW macht aus meiner Sicht eher die AfD stark und sozusagen die Leute, die sich nicht in Anführungsstrichen die Finger schmutzig machen wollen und deshalb BSW wollen und nicht AfD, das ist halt nur ein kleiner Teil.
Bei der AfD würde ich gerne nochmal kurz bleiben. Du hast ja viel AfD-Berichterstattung gemacht damals, als du hier in Sachsen-Anhalt warst. Ich mache das selbst ja auch. Mich interessiert, hat Brandenburg irgendwie einen anderen Weg gefunden, mit der AfD umzugehen? Das ist so ganz wertfrei jetzt gefragt. In Sachsen-Anhalt ist es so, die AfD ist über Jahre hinweg jetzt immer stärker geworden. Die hatten ein für sie enttäuschendes Landtagswahlergebnis 2021 vor 5 Jahren. Und seitdem sind sie nur gewachsen und stehen jetzt bei fast doppelt so viel Prozent wie bei der Landtagswahl 2021. Da hatten sie, glaube ich, 20%.
Jetzt 25, sind sie, ja.
Und da würde mich interessieren, in Brandenburg läuft das irgendwie anders oder?
Vielleicht einmal auf die AfD selber geguckt. Also die Landesverbände in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und Brandenburg sind die 3 radikalsten Landesverbände in der ganzen AfD. Also die nehmen sich da auch nichts. Die sind auch sehr gut organisiert. Es gibt einen hohen Anteil sowohl in der Führungsspitze als auch in sozusagen im Mitarbeiterstab der Fraktion. Die sind ideologisch geschult. Die haben Vorgeschichte. Ne? In Sachsen-Anhalt haben wir da in der Fraktion an wichtigen Posten mehrere Leute, die aus der, ich finde das bis heute erstaunlich, dass sie sich so ballen. Ja. Also man kann sich das ja erklären, weil sie sich ja natürlich gegenseitig vernetzen. Also, dass da mehrere Leute sind, die aus der später verbotenen ehemaligen heimattreuen deutschen Jugend kommen, also einer Neonazi-Organisation, die möglicherweise dann auch Regierungsverantwortung in irgendeiner Form übernehmen könnten. Also solche geschulten Leute hat man in beiden Landesverbänden. Beide sind unglaublich stark darin, sozusagen in der Fläche zu arbeiten, auch wirklich präsent zu sein. Also man sieht ja auch an diesen ganzen AfD-Veranstaltungen, wenn da immer hunderte Leute kommen, das sieht vielleicht manchmal auf Social Media auch breiter aus, als es wirklich ist, aber trotzdem merkt man ja diese 40% in Umfragen, das ist keine fiktive Zahl, das ist real, es gibt diesen Zuspruch. Die machen sehr viel sozusagen Kernarbeit, die sind sehr viel vor Ort. Die größeren Parteien haben sich jahrelang immer so ein bisschen auf diese Erzählung ausgeruht. Ja, die sind ja an dem einen Ort stark, aber im Nachbarort, da kennt man die nicht, da weiß keiner, wer bei der AfD ist. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt sind sie halt einfach wirklich überall und die anderen Parteien haben es ein bisschen auch verschlafen. Und so ein richtiges Mitte dagegen hat man eigentlich nicht gefunden. Also Brandenburg hat ungemein geholfen und man weiß jetzt eben nicht, wenn er weg wäre, wie es anders wäre, dass halt eben der Dietmar Woidke noch da war als Ministerpräsident und halt eben auch die Leute um sich herum versammelt hat. Haseloff ist weg. Woidke hat damals auch 24 vor der Wahl ganz gezielt gesagt, das war auch, ich war dabei, als er es gesagt hat, es war ein bisschen spontan, aber es war trotzdem lange überlegt, es war eher spontan, dass es an dem Tag gesagt hat, wenn die SPD nicht mit einer Stimme vor der AfD liegt bei der Wahl, egal ob ich eine Mehrheit bilden kann oder nicht, bin ich weg, trete ich ab als Ministerpräsident. Haseloff hat das später nochmal auf die Spitze getrieben, hat gesagt, dann wandere ich aus. Sehr unglückliches Zitat aus meiner Sicht. Also sozusagen, aber das hat die Leute nochmal vereint. Die Chance hat man jetzt in Sachsen-Anhalt bekanntlich nicht mehr. Und das andere, was auch nur eine Gemeinsamkeit aus meiner Sicht ist, es gibt sozusagen in der Spitze beider Regierungsparteien, SPD, Brandenburg, CDU und Sachsen-Anhalt, gibt es keine Bewegung dafür, mit dieser besonders radikalen AfD irgendwie anders umzugehen. Stichwort Verbotsverfahren, dass man das mal auf den Weg bringt. Das kann man ja aus den Ländern auf den Weg bringen. Ja. Gibt es keine, also in der SPD Brandenburg gibt es sozusagen eine Mehrheit unter den Mitgliedern, aber es gibt sozusagen keine richtige Bewegung dafür außerhalb der Parteispitze.
Mhm. Was kann Sven Schulze von Dietmar Woidke lernen? Was macht Dietmar Woidke besonders gut, was man sich von ihm abgucken kann?
Also Dietmar Woidke hatte sozusagen, das war für uns Journalisten ein bisschen langweilig, aber ich glaube, es hat auch trotzdem funktioniert. Er hatte immer diese drei Schlagwörter: Sicherheit, Stabilität, Verantwortung. Sicherheit, Stabilität, Verantwortung. Sicherheit, Stabilität, Verantwortung. Egal, wo er hingegangen ist, Wahlkampf oder nicht. Es ging immer wieder darum. Sven Schulze macht es ein bisschen anders. Sven Schulze spricht immer über Themen. Aber man weiß gar nicht, welche Themen er denn meint. Er will mal sozusagen, er spricht mit darüber, dass er Themen setzen kann in Brüssel, in Berlin, dass er sozusagen die Kontakte hat. Aber sozusagen, er ist erstmal eine Zeit lang, fand ich, ganz stark gewesen, als man sozusagen die AfD-Bildungspolitik stärker in den Vordergrund gerückt hat. Aber danach ist er wieder sehr unkonkret geworden. Und ich habe den Eindruck, man kann Sven Schulze bislang im Wahlkampf noch nicht so richtig greifen. Wie gesagt, er hat auch diesen Ministerpräsidentenbonus nicht, diesen Amtsbonus nicht aufbauen können. Woidke ist ein bisschen auf eine Art und Weise unnahbar, also er kann gut mit Menschen, aber sozusagen, man kann ihn auf jeden Marktplatz stellen, auf jedes Fest. Ich finde, das ist bei Schulze, das wirkt immer ein bisschen bemühter. Aber es sind einfach so vom Grundtyp her zwei völlig andere, die wirken ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, Sven Schulze sollte von Dietmar Woidke nicht so viel lernen.
Wir reden über zwei Ostbundesländer. Du hast in beiden Ostbundesländern als Journalist gearbeitet, auch Landespolitik sozusagen ganz im Kern begleitet. Hast du denn das Gefühl, dass Medien insgesamt, ich meine, du hast doch Berührungspunkte zu Kollegen in Berlin gehabt, damals Tagesschau, hast es immer noch, berichten denn Medien über Ostdeutschland heute anders als vor 10 Jahren?
Die Probe aufs Exempel werden wir dann am 6. September sehen. Ja. Wir haben, als die drei Landtagswahlen waren in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, da gab es dann so Berichte wie im Nachgang, wie warum wählt der Osten rechts? Mit Werten, wo man sagen muss, da steht die AfD heute bundesweit, ja, 2 Jahre später. Also ist es wirklich nur der Osten, der rechts wählt, oder sind wir nicht sozusagen, ist diese Region nicht quasi in Anführungsstrichen Vorreiterregion für Entwicklungen, die sich eben auch bundesweit vollziehen? Ich finde, dass viele Redaktionen sich hinterfragt haben, dass sie auch viel bewusster hingucken, was auch in Sachsen-Anhalt passiert. Ihr habt diese Koalitionsdebatte schon mal angesprochen. Da ist jetzt, glaube ich, wie eher das Gegenbeispiel. Also sozusagen so, wie man auf CDU und Linke guckt. Das finde ich, ist immer nicht ganz so informiert von dem, was eigentlich vor Ort passiert.
Du meinst, dass da ausgeblendet wird, dass es da Kooperationen schon gibt zwischen CDU und Linkspartei zum Beispiel im Landtag?
Ja, und das auch sozusagen, das findet irgendwie so auf der Basis von so Spitzenkandidatenzitaten statt. Und dem, was halt die Parteispitzen in Berlin sagen, in Hintergrundgesprächen. Aber das ist jetzt so, für so eine Gespräche, das weißt du ja selber, muss man ja eigentlich, da muss man ja in die Landtagsfraktion reinhören, ja. Da muss man wissen, wer sitzt im nächsten Landtag, weil da kommt's, am Endeffekt kommt's da auf jeden Einzelnen an, ob der mitmacht oder nicht.
Ja.
Ja. Ich finde, es ist etwas besser geworden, aber ich glaube, es wird die eine oder andere schlimme Schlagzeile gehen, die da sozusagen dem Osten ordentlich eins drüber zieht.
Ich würde ja sagen, also wenn es rechte Wahlergebnisse gibt, kann man ja fragen, warum wählt der Osten rechts? Ich habe bei dir aber verstanden, dass es sehr holzschnittartig sozusagen, was dann als Beantwortung kommt. Ich habe aber den Eindruck, und da würde ich auch gerne mal wissen, ob das dein Eindruck ist, dass schon jetzt im Vorfeld der Landtagswahl Sachsen-Anhalt sehr viel mehr Berichterstattung gemacht wird. Und zwar jetzt nicht ausschließlich schon vorgreifende Skandalberichterstattung, sondern schon auch Berichterstattung, was ist eigentlich los im Bundesland, was sind die wichtigen Themen im Wahlkampf, die besprochen werden, warum sind es jetzt Leute wie Ulrich Siegmund, Sven Schulze, die in den jeweiligen Parteien den Ton als Spitzenkandidat angeben, wer tritt noch so an, und es wird ja sogar auch gerechnet schon, auch meinem Eindruck nach in bundesweiten Medien, kommt diese, jene Partei rein, nicht rein, wie bewegt sich das dann? Also ist das auch dein Eindruck, dass das irgendwie schon so ist, dass auch jetzt im Voraus schon bei bundesweit aktiven Medien geguckt wird, was ist eigentlich los in Sachsen-Anhalt, dass das doch ein bisschen intensiver ist als noch bei Wahlen zuvor?
In der Zeit gab es gerade eine sehr interessante Aufmachung, ist ja ein großes bundesdeutsches Medium, da wurde so ein Flussdiagramm dargestellt, wie wahrscheinlich das ist, ob die AfD die absolute Mehrheit bekommt, je nachdem, ob SPD oder Grüne reinkommen oder beide oder gar keiner davon. Fand ich wahnsinnig technisch, also sozusagen diese Herangehensweise. Also es gibt gute Gründe sozusagen aus meiner Sicht, sich sehr kritisch mit dem Gedanken einer AfD-Regierung auseinanderzusetzen. Also die Partei wird nicht ohne Grund vom Verfassungsschutz beobachtet. Da sind wirklich auch Sachen im Programm und da sind Leute mit dabei, die absolut gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ankämpfen, aus meiner Sicht. Aber es hat leider dazu, und das hat man auch in Sachsen und Thüringen gesehen, dass es so, das führt auf der anderen Seite auch so zu Sachen, die ich glaube einfach nicht gut sind für die Demokratie als solche. Dass wir uns so sehr stark mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen und nicht damit, was ist eigentlich die richtige Partei für mich als Wähler. Jetzt darf jetzt nicht wählen, aber sozusagen, was ist die für die Wähler, was ist die richtige Partei? Ich fand, das ist unglaublich, dass bei der Wahl in Sachsen, als die CDU gewonnen hat, knapp, ist Kretschmer immer noch Ministerpräsident, aber 51% der Leute, die die CDU gewählt haben, haben das nicht aus Überzeugung getan.
Das ist sogenanntes taktisches Wählen, wenn man einen bestimmten Effekt erzielen möchte und dafür über seinen eigenen Schatten springt und eigentlich eine andere Partei wählt, die man sonst gewählt hätte. Dir ist das zu viel? Du findest das nicht gut?
Ich kann das total nachvollziehen. Also ich kann das wirklich, weil es gibt sehr viele Menschen, die eine AfD-Regierung wirklich wollen. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen, die auch gute Gründe dafür haben, das eben nicht zu wollen. Und die überlegen sich natürlich, wie kommen sie dahin? Und wir hatten 2021 diesen Sondereffekt, dass die AfD plötzlich in Umfragen so stark war und gleich auch mit der CDU, da hatte sie keine Regierungschance, aber schon allein dieses Menetekel, dass die AfD stärkste Kraft werden können, hat unglaublich viele Leute an die Wahlordnung getrieben. 37.000 Nichtwähler haben die CDU gewählt, die Haseloff-CDU. Für Sachsen-Anhalt war das nicht ganz problematisch, aber in Brandenburg hat der gleiche Effekt dazu geführt, dass Linke und Grüne rausgefallen sind aus dem Landtag und Herr Woidke dann eben keine Mehrheit bilden konnte mit denen, so wie vorher und auch nicht mit der CDU, sondern er war aufs BSW angewiesen. Ergebnis, haben wir gerade drüber gesprochen. Ich glaube sozusagen, je häufiger so eine Wahl stattfindet, wo man nicht die Partei wählt, die man eigentlich grundsätzlich richtig findet, desto mehr sinnentleert sich eigentlich sozusagen die Stimme. Man entfremdet sich davon. Ich glaube, das ist, also ich verstehe sozusagen, wo das herkommt, aber ich glaube, dass es grundsätzlich nicht gut ist für die Art und Weise, wie wir uns miteinander austauschen, wie wir an Politik herangehen als Gesellschaft. Vielleicht sehen wir jetzt in Sachsen-Anhalt eben diesen gegenteiligen Effekt, dass die Leute, die jetzt eben sehen, ach guck mal, 5% heute ist wichtig, ich muss darauf Acht geben, dass vielleicht auch das BSW drüber kommt, da gibt es ja sicherlich auch Menschen, die das so sehen, dass ich eben dann nicht der CDU die Stimme gebe oder eben nicht der AfD. Vielleicht sehen wir diesen gegenteiligen Effekt. Aber grundsätzlich halte ich das für leider keine gute Entwicklung.
Ja, sehr interessantes Thema. Werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen in einer der Folgen kurz vor oder kurz nach der Wahl, weil ich glaube, taktisches Wählen hier in Sachsen-Anhalt schon, du sagst es ja, eine wichtige Rolle spielen wird. In Sachsen war es ja vor 2 Jahren so, dass da aufgerufen worden ist von Leuten, die das wollten, dass man für bestimmte Einzelkandidaten der Linkspartei wählt, um dort mit einer direkten Mandatsklausel, die es in Sachsen-Anhalt zwar nicht gibt, das ist eine Sonderregel, aber um dort sozusagen es zu schaffen, dass da einzelne Linke reinkommen. Ja. Und das war ja aus der Sicht auch erfolgreich, hat ja damals geklappt.
Es hat geklappt. Die Linke hat, glaube ich, nicht die 5% geholt, sondern ist durch die Direktkandidaten mit reingezogen worden.
Ganz genau. Also solche Aufrufe zum taktischen Wählen, wenn das von Kampagnenplattformen oder von anderen kommt, das kann schon durchaus dann einen Einfluss haben und auch klappen.
Es gibt aber auch manchmal Streit, dass dann sozusagen Parteistrategen ausgerechnet haben, dass eigentlich die falsche Person empfohlen worden ist und dann... Also das ist, glaube ich, auch gerade in Sachsen ist es, teilweise auch in Brandenburg ist das mit großen Verletzungen auch sozusagen im linken Lager auseinandergegangen. Das hat nicht dazu geführt, dass in Thüringen auch teilweise, das hat nicht dazu geführt, dass die Parteien, die da unterstützt werden sollten, dass die sich heute näher stehen als vorher.
Ja. Ja. Wenn du Politikredakteur in Sachsen-Anhalt heute wärst, nur hier im Bundesland, welches Thema würdest du unbedingt vor der Landtagswahl noch recherchieren wollen?
Ich glaube, das, wo ich hoffentlich du auch dran bist und alle anderen ja auch, also sozusagen, was ist dieser konkrete Regierungsplan von der AfD, ne? Also so, finde ich auch spannend eigentlich, ne? Der Mann, der mit dem Claim Mut zur Wahrheit, so heißt er, glaube ich, immer noch auf TikTok, also Ulrich Siegmund, der AfD-Spitzenkandidat, bestreitet diese Wahl mit der Ansage, ich werde die Regierung übernehmen, ich werde der Ministerpräsident, aber wer mein Kabinett ist, das sage ich euch nicht. Das wissen ja auch die Leute in der Partei teilweise nicht. Also da gibt es ja auch nach allem, was man hört, auch so, dass es unterschiedliche Bewegungen gibt zwischen Landesverband und Bundesverband und es wird auch sicherlich, sollte es denn tatsächlich überhaupt dazu kommen, wird es vielleicht auch Enttäuschung geben, ne? Aber sozusagen, dass es so eine totale Blackbox ist, die da eigentlich antritt und dass auch Leute sagen, ja, was im Programm steht, das wird ja wahrscheinlich doch gar nicht umgesetzt. Das wird vielleicht auch schon, ich habe jemanden aus der AfD gerade gesprochen, der sagt, naja, also ich vertraue schon auf sozusagen die Mechanismen, die es in diesem Staat gibt, sagt jemand aus der AfD.
Welche Mechanismen?
Naja, eben Recht und Gesetz. Dass die Person, das ist jemand aus dem Landesverband hier, der traut es seinen eigenen Leuten, die hat er ideologische Schreihälse genannt, der traut es denen nicht zu, dass sie sozusagen in der Lage sind, das alles, was sie an radikalen Forderungen haben, tatsächlich rechtssicher auch umzusetzen. Die Frage ist ja immer nur, rechtssicher umsetzen, heißt es dann, probiert man es erst gar nicht? Ich glaube nicht, man wird es ja probieren. Ich glaube, es würde für allerhand Chaos auch erstmal sorgen.
Sven Schulze rennt ja auch nicht rum und sagt, mein Kabinett sind A, B, C, D, E, F, G.
Gut, das ist ein guter Punkt, bei Sven Schulze weiß man ja trotzdem schon, dass es so gewisse Leute gibt, die er dann halt eben auch mitnimmt, würde ich sagen. Also ich glaube, den Bildungsminister, wenn die CDU nochmal in Regierungsverantwortung kommt, hat er, glaube ich, schon gute Chancen, nochmal mitzumachen. Und man kennt ja auch das Führungspersonal. Und klar ist es auch bei früheren Regierungen so gewesen, dass die Leute nicht immer nur aus dem eigenen Landesverband kamen. Ich glaube, Michael Richter kam aus...
Kommt jedenfalls aus Brandenburg.
Und wenn man auf die Ministeriumsebene guckt, wer da in der zweiten, dritten Reihe, wer da alles in Potsdam oder in Hannover lebt, ja, also sozusagen den Vorwurf kann man ein bisschen auch zurückgeben. Also all die Leute, die für die CDU Verantwortung übernehmen könnten, die meisten davon stehen ja in der Öffentlichkeit und man weiß, wer die Leute sind und die machen Wahlkampf und das ist halt bei der AfD nicht so. Also...
Ja, danke für deine Analyse bisher. Wir haben aber noch ein kleines Abschlussritual. Mhm. Jeder Gast hier bekommt die gleichen drei Fragen. Da würde ich gerne nochmal mit dir kurz einsteigen. Was sind für dich die wichtigsten Wahlkampfthemen bis zum Wahltermin in Sachsen-Anhalt?
Ja, man könnte jetzt wieder sagen, Rente, Bildung, das ist klar in Umfragen auch immer das ist, was die Menschen am meisten bewegt. Ich glaube, es ist auch sozusagen die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist aktuell das drängendste Thema. Sozusagen der Streit darum, ob die CDU das eher sichern könnte oder verbessern könnte oder ob es die AfD verbessern würde oder ob es eher, wenn die AfD tatsächlich Regierung übernehmen würde, ob es dann nicht sogar schlechter werden würde, weil das Land ins Chaos stürzt, sich Investoren abwenden etc. pp.
Zweite Frage, ist das für dich eine Schicksalswahl?
Ja.
Wieso?
Das haben wir ja schon am Anfang sozusagen etabliert. Also ich glaube, also vielleicht ein Punkt, den ich am Anfang noch nicht gemacht habe, aber sozusagen sollte, in Anführungsstrichen sollte, die, wie gesagt, ist nicht ausgemacht. Aktuelle Umfragen sagen ja eher, dass es auch eher nicht reichen würde. Aber sollte die AfD tatsächlich eine Regierung stellen würden, glaube ich auch, dass wir schlagartig im Bund nochmal eine Bewegung sehen. Also wir haben das ja in Sachsen-Anhalt auch gesehen, dass es wirklich innerhalb von wenigen Monaten um fast 10 Prozentpunkte hochgegangen ist, wo ganz viel auch dazwischen passiert ist. Haseloffs sozusagen Abschied, Merz mit der Schuldenbremse und die Stadtbilddebatte war, glaube ich, auch noch dazwischen. Also ganz viele strategische Fehler. Aber ich glaube, es gibt immer noch Leute bundesweit, die sozusagen Abstand von der AfD nehmen, obwohl sie eigentlich mit der Partei sympathisieren. Und sozusagen, wenn die einmal durch einen Wahlsieg aufgewertet würden würde in dem Land, würde ich fest damit rechnen, dass 3% nochmal oben drauf kommen. Und dann steht die AfD bei 30% im Bund. Und dann sind, glaube ich, die Diskussionen, die laufen nochmal ganz andere. Wir haben ja jetzt schon, was vorhin die bundesdeutschen Medien mehrfach angesprochen, du findest eigentlich in jedem großen Zeitung heute Artikel, wo irgendwie schon mal kolportiert wird, dass es ja Rücktrittsgerüchte rund um Merz gibt. Also sozusagen, dass die Bundesregierung gerade ist ein Jahr im Amt, wackelt enorm. So eine Landtagswahl kann dann noch gehörig was ins Bewegung bringen.
Was wäre heute deine Prognose? Wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Auf jeden Fall in einer politischen Unsicherheit, egal wie es kommt, würde ich sagen. Weil wenn die AfD gewinnen sollte, dann muss ich erstmal alles sortieren. Wir werden ewig lange Debatten auch darüber führen. Es ist sozusagen, es wird ganz, ganz viel in Bewegung setzen. Und wenn es sozusagen nicht für eine absolute Mehrheit reichen sollte, dann ist es ja auch nicht so, dass sich das alles, glaube ich, relativ schnell sortiert. Die CDU würde ihre Wunden lecken müssen, sie würde gucken müssen, also wir müssen gucken, welche Parteien da drin sind, dann müssen die ein Modell miteinander finden. Also wenn wir bis Dezember wüssten, wer Sachsen-Anhalt regiert, in dem Fall wäre schon sportlich, oder? Also wäre möglich sozusagen, aber ich glaube, so oder so muss ich alles erstmal neu sortieren.
Wir werden es beobachten, du wirst es auch beobachten aus Brandenburg, bist ja Sachsen-Anhalt trotzdem noch eng verbunden. Bis hierhin erstmal danke für deine Analysen, danke für deinen Besuch.
Vielen Dank für die spannenden Fragen und herzlichen Dank.
Das war die 29. Folge von 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns an podcast@volksstimme.de. Oder hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, Apple oder YouTube. Wir lesen alles. In der nächsten Folge haben wir Bischof Feige zu Gast hier im Podcast. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Das Team an dem Podcast, die vier Gastgeber sind Max Hunger, Elisa Schulz, Lena Bellon und ich, Jan Schumann. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki, Grafik Tobias Büttner.